Ja, ihr Lieben, ich bin gebeten worden, mich kurz vorzustellen. Das mache ich nicht. Ich stehe länger hier vorne, weil die Predigt ist nicht nur kurz. Ich mache das nicht so gerne, dass ich was über mich sage. Also, meine liebe Frau, die sitzt ganz hinten, die hat sich hinten versteckt. Und ich, wir waren gestern in Hartenstein zu einer Familienstunde oder Adventsfeier. Und heute bin ich bei euch, da freue ich mich drüber. Manche werden gesehen haben, dass da draußen auf dem Parkplatz ein Auto mit Meißner Kennzeichen steht. Also das ist der Landkreis Meißen, aus dem ich komme. Die Gemeinschaft, in der ich auch Verantwortung übernommen habe, ist die Gemeinschaft in Frauenhain. Vielleicht kennt das manches in der Nähe von, also Nachbarort von Gröditz. Es ist die Region, und die wird mancher kennen, wo der Heinz Nitzsche groß geworden ist. Und meine Tante war seine Schwägerin. So klein ist die Welt. So viel dazu, mehr will ich gar nicht sagen. Ich bin sehr dankbar, heute bei euch zu sein. Und nach dem Dienst gestern in Hartenstein war ja eigentlich heute eine Familienstunde geplant, ganz ursprünglich. Und ich verspreche euch, dass wenn ihr mich nochmal einladet, dass wir das einfach auch machen. Und so bin ich heute Abend bei euch und habe eigentlich keinen üblichen Adventstext mitgebracht. Und dass er vielleicht doch etwas mit der Zeit, in der wir leben, zu tun hat, das werden wir hoffentlich auch sehen. Den Text habe ich für eine Bibelstunde aus einer fortlaufenden Betrachtung vorbereitet. Ja, und wie das mit Vorbereitung so ist, da hat man den Text schon so lange vorher in der Vorbereitung und im Kopf setzt sich so das Argument fest, du hast ja noch so, und dann kommen ganz viele, oh, viel Zeit. Nun, das ist aber, denke ich, manchmal auch ein Argument, was ich nicht unbedingt festsetzen sollte. Denn als ich mich dann doch etwas intensiver beschäftigt habe, dann kam ein wenig Furcht in mir auf. Wenn ich zu schnell spreche, meldet euch. Ich neige dazu, schneller zu werden. Also es kam ein wenig Furcht in mich auf. Und bei den fortlaufenden Betrachtungen in einer Bibelstunde kann man ja auch nicht ausweichen. Das ist ja nicht so, dass man sagt, na, dann nehme ich eben was anderes. Ja, und dann geht man mit den Gedanken, mit dem Text in den Alltag, oder manche sagen, man geht mit ihm schwanger, und dann wollte ich in der Vorbereitung auch wirklich mich auf das konzentrieren, was Gott uns zu sagen hat an dieser Stelle, und es wollte nicht gelingen. Ich weiß nicht, wer von euch im Wortdienst steht, in der Verkündigung, und wem das vielleicht auch manchmal schon selber so gegangen ist, dass man einen Text vor sich hat, der sich einem nicht sofort erschließt. Und da liegt das Stöhnen schon ganz schön nah. Die Zeit rückt heran und trotzdem kommt man nicht zu dem, was der Herr einem zeigen will und auch zeigen soll, was man weitergibt, was er uns zu sagen hat. Und so habe ich diese Stunde mit einem Thema überschrieben, einem Thema, was ich selber erlebt und vielleicht auch durchlebt habe, nämlich vom Stöhnen zum Staunen. Vom Stöhnen zum Staunen oder vom Stöhnen zum Jubeln. So ging mir es wirklich tatsächlich bei der Vorbereitung, vom Stöhnen zum Staunen. Und wenn man Staunen oder Jubeln nimmt, nun, dann ist das ja eine schöne Sache. Aber was liegt uns denn eigentlich viel näher? Das passiert ja gar nicht so häufig, dass wir jubeln. Ich erinnere mich als junger Mensch, das ist uns schon ein paar Monate her, ich hatte meine Fahrschulprüfung bestanden, meine erste Fahrschulprüfung, das war Traktor. Ich bin wie ein, weiß ich nicht, ich nenne das Tier jetzt nicht, durch das Wohnzimmer gesprungen und habe wirklich gejubelt. Ich habe den ersten Führerschein in der Hand gehabt, da war man damals noch 15. Ne? Okay, aber wie viel häufiger ist uns statt dem Stöhnen das Jammern auf der Zunge? Jammern statt Jubel. In der aktuellen politischen Situation unseres Landes vielleicht sowieso. Und wer kennt denn das nicht? Diese Situationen, wo man nicht weiß, wo man anfangen soll. Es ist für so vieles viel zu wenig Zeit, in der Adventszeit ja sowieso und dieses Jahr erst recht, weil die ist ja nur am kürzesten. Nichts wird fertig, kein Küchenaufbau, den du jemandem versprochen hast. Auch, tut mir leid, Maria, kein Hochbeet für die Frau, ist immer noch nicht geworden. Keine Renovierung, vielleicht aber auch kein Besuch, der schon lange fällig ist. Keine Aufräumaktion oder die fällige Steuererklärung. Und dann hat man noch diese eng getakteten Termine jeglicher Art. Daran habe ich mich erinnert, als ich eure Liste gesehen habe. Das ist echt der Hammer. Aber ich freue mich, dass es so viele schöne Gruppen bei euch gibt. Teilt euch das ein. Und dann vielleicht besonders auch noch die Kinder, die nach hier oder dahin gebracht werden müssen, weil dieses oder jenes noch ansteht. Das Gejage macht einen doch eigentlich fertig, oder? Es ist nur noch Arbeit und Hast, ein Hetzen. Arbeit und bedrückende Arbeitslast, ein Hasten und Hetzen ist wohl aber, was wir erleben, überhaupt nichts gegen das, was das Volk Israel unter dem Pharao damals zu leiden hatte. In 2. Mose 5 geht es darum, wie Mose und Aaron vor den Pharao getreten sind. Das Volk soll in der Wüste den lebendigen Gott anbeten. Sie sprechen im Namen Gottes zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest halte. Und war, ja, was erleben die beiden? Statt auf offene Ohren zu treffen, sie sprechen ja immerhin im Namen Gottes, geschieht genau das Gegenteil. Spott peitscht ihnen entgegen. Der Pharao antwortete, so heißt es im Vers 2, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsste und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Verzweiflung macht sich breit. Sie, die Menschen des Gottesvolkes, werden jetzt noch viel härter bedrängt. Gleiche Ziegelzahl, aber ohne geliefertes Stroh, sie sind am Ende. Wie eben auch Mose. Und ich denke, das können wir verstehen, wenn wir es auch nicht bis ins Letzte nachvollziehen können. Denn das Volk wendet sich ja jetzt auch noch gegen ihn. Und man spürt in dem Text, wenn man ihn genau liest, förmlich dieses Stöhnen, das Ächzen unter der Last. Und es fühlt sich an wie Zerbrechen. Und so heißt es in den letzten beiden Versen von Kapitel 5, Kapitel 5, Vers 22. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach: Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt und du hast dein Volk gar nicht gerettet. Und wenn wir uns näher mit diesem Text beschäftigen, kommen wir, wenn wir das nicht aus Moses Sicht sehen, sondern aus Gottes Sicht, eigentlich zu einem ganz anderen Fazit. Nämlich Mose erreicht jetzt genau den Punkt, wo Gott ihn haben wollte. Dieses Stöhnen unter dieser unglaublichen Last führt zu einer Reaktion des Mose, worüber man staunt. Nämlich, er wirft sich vor Gott nieder. Er begehrt nicht auf, sondern er wirft sich nieder, weil er eben nicht mehr kann oder weil er nichts mehr kann aus sich heraus. Er ist einfach am Ende. Null Kraft, ausgepowert. Und so dürfen wir im weiteren Verlauf begreifen, wenn wir das lesen, Gottes Wort, Gott selbst trägt ihn ganz allein durch. Nicht Mose hält Gott fest, nein, sondern Gott hält den Mose fest. Es ist ganz wichtig, das zu wissen, wenn wir jetzt unseren Text lesen. Und ich möchte euch bitten, euch das einfach vor Augen zu halten, dass in diesem Moment, wo wir die Worte, die wir jetzt gemeinsam lesen, bei Mose eigentlich pure Verzweiflung regiert. Unser Text, über den wir nachdenken, ist 2. Mose 6, die Verse 1 bis 13. Müssen wir nochmal umblättern? Genau. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will, denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose sagte dies den Kindern Israels, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Da redete der Herr mit Mose und sprach, geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. So redete der Herr mit dem Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels, an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollen. Ich möchte mit uns noch einmal gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, schenke uns ein Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz. Herr Jesus, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel ganz zur Ruhe. Du musst alleine Recht behalten. Herr, mach uns still und rede ganz alleine du. Amen. Der erste Vers, den wir vorhin gelesen haben, schafft die Verbindung zum vorhergehenden Abschnitt. Es ist das, was als Reaktion und was als Antwort auf das Stöhnen und die Verzweiflung des Mose folgt. Es ist die Hinwendung des Herrn zu Mose. Mose, der sich in seiner Verzweiflung an den Herrn wendet, weil er absolut am Ende ist. Nichts haben wir ausgerichtet, so Mose. Wir haben den Auftrag befolgt. Wir sind losgegangen. Wir haben alles getan, was Gott aufgetragen und wie er gesagt hat. Und wir erfahren Widerstand. Widerstand, den wir erwarten konnten. Und prima. Wir werden dann noch vom eigenen Volk zur Rechenschaft gezogen. Herr, warum? Warum? Und bei diesem Warum stelle ich mir die Frage, kennst du auch solche Fragen in deinem Leben, in deinem Alltag? Wenn man genau hinschaut, hört man den Schrei. Ich bin am Ende. Warum errettest du nicht? Du könntest es doch. Ha, warum? Und so bleibt nur noch das bedingungslose Hinwenden des Mose an den Herrn. Aber weil Mose sich an Gott wendet, wendet Gott das Blatt. Gott erhört Gebet und genau das. Und wirklich genau das dürfen wir hier und heute in Dorf Chemnitz genauso für uns mitnehmen. Gott erhört Gebet. Aber wir hören an dieser Stelle, denke ich, noch etwas anderes heraus, ein Aber. Nämlich, wie der Herr uns verdeutlichen will an Mose. Mose, du hast viel getan. Du, der du doch mein Knecht bist. Mose, du wolltest immer selbst der Handelnde sein, die vielen Jahre über. Aber ich habe dich in meine Schule genommen. Und es ist nicht mein Wille, dass du handelst. Nein, ich handle jetzt. Erkenn das doch. Wie es am Vers 1 heißt, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Und wenn Gott jetzt handelt, gibt er auch eine Ahnung, wie dies geschehen soll. Denn da heißt es, denn ich habe hier eine andere Übersetzung in der Vorbereitung, sonst kriege ich ja einen Halsstarre, wenn ich mich immer umdrehen muss. Also habt an dieser Stelle bitte Verständnis. Denn durch eine starke Hand gezwungen muss er, der Pharao, sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Land treiben. Wisst ihr, dem stöhnenden Mose gibt Gott durch die Voraussage eine Hoffnung. Und mal ehrlich, das klingt doch gewaltig. Man könnte meinen, jetzt geht's los, endlich. Es kam die Ansage, was geschehen wird, und das Handeln setzt am besten sofort ein. So hätten wir es auch gern. Aber so lesen wir es nicht. Eben nicht. So kommt es nicht. Und auch das, gerade das kann in uns Stöhnen hervorrufen. Oder manchmal sogar noch verstärken. Hier werfe ich aber auch wieder ein Aber ein und das empfinde ich bewusst als Absicht. Denn genauer betrachtet finden wir das häufiger in der Bibel. nämlich auch bei Jesus im Neuen Testament. Wir merken, wie Gott sich erst einmal seinem Knecht zuwendet, wie Christus sich den Menschen zuwendet. Gott wendet sich Mose, diesem gebrochenen Mann, zu, wie er ihn dadurch ernst nimmt und wie er auf ihn eingeht. Bei Jesus finden wir das am Beispiel des Bartimäus und manch anderen Kranken. Dort fragt Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Da könnte man sagen, ja, irrsinnig. Ist eigentlich logisch. Nein. Jesus spricht ihn an, weil ihm das Gegenüber wichtig ist. Weil er eine persönliche Beziehung zu seinem Gegenüber haben will. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und hier sehen wir eigentlich noch einen Tick mehr. Nämlich viel mehr. Nämlich wie er Gott darum ringt, dass sein Knecht Mose erkennt, wer er ist. Und das geschieht, wenn wir ganz genau hinschauen, bis in unser Leben hinein, auch heute. Gott will sich offenbaren. Damals redete er mit Mose und viel später sandte er seinen Sohn in diese erbärmliche Welt. Klein und unscheinbar und doch nicht zu übersehen. Denken wir an die Weisen aus dem Morgenland. Kirchenjahreszeitlich sind wir eigentlich genau in dieser Situation. Zu uns spricht er aber jetzt durch sein Wort. Und ja, genau zu mir und zu dir. Und das ist ganz egal, ob du Bäcker oder Großmutter, Schweißer, Fürstwirt, LKW-Fahrer, Maschinenbauer, Rentner oder irgendwas anderes bist. Mutti, nicht zu vergessen, ganz wichtig. Was auch immer du tust, genau durch sein Wort spricht er zu dir. Er will sich durch sein Wort dir persönlich offenbaren. Und deshalb beschäftigen wir uns auch mit diesem seinem Wort. Und wenn wir in den Text schauen, dann ist es wichtig zu sehen, dass dieser zweite Vers ja eigentlich fast genauso losgeht wie der erste. Da haben wir am Anfang, der Herr sprach zu Mose, und im zweiten Vers, und Gott redete mit Mose. Und wisst ihr was? Ich halte es für ganz wichtig, dass wir hier nicht denken, na, das ist nur eine Wiederholung. Nein, der Herr sagte zu Mose im Vers 1 ist die eine Sache und Gott redete mit Mose und sagte im Vers 2 ist eigentlich die Ankündigung seines Handels im Vers 1. Das soll es ganz deutlich unterstreichen. Und anschließend kommt die Offenbarung gegenüber dem Mose. Prophetie und Offenbarung in der Reihenfolge. Und so sollen und müssen wir hier, denke ich, auch Parallelen zu uns wahrnehmen. So wie Gott sich dem Mose offenbart, so will der gleiche Gott, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann geht es los mit der Offenbarung. Und so musste ich damals auch irgendwann erkennen, warum genau ich diesen Text bekommen habe. Wir lesen hier erneut von der Selbstoffenbarung im Mosebuch. Und da fiel mir ein, ja, du hattest ja schon mal eine Bibelstunde, 2. Mose 3, da ging es auch um die Offenbarung Gottes. Für euch zusammengefasst die wichtigsten Eckpunkte aus der Offenbarung aus 2. Mose 3, weil ja nicht zu dieser Bibelstunde da war, Gott ist der Allmächtige, der Heilige, der erhabene Schöpfer und trotzdem stellt er sich dort als der ganz persönliche Gott dar, der zu Mose in die Wüste kommt. Und das bedeutet letztlich, er kommt in den Alltag des Mose. Und auch hier können wir wieder einen Bogen spannen ins Neue Testament. Gott lässt seinen Sohn in diese erbärmliche Welt kommen als Kind. Und wer kriegt die Botschaft als erstes? Die Hirten. Die Letzten. Und er kommt genau in ihren Alltag. Und doch gibt es hier, denke ich, noch weit mehr zu erkennen und zu entdecken. Schauen wir hinein. Wir sagten, dass Gott sich dem Mose offenbart hat. Und hier sagt er, ich bin Jahwe. Es kommt in der Übersetzung nicht so deutlich hervor. Hier erinnert er Gott seinen Knecht an sein Wesen. Er, der Ewige, ohne Zeit, unverändert, ungealtert und unwandelbar. Und zum Zurückblicken fordert er den Mose auf. Ja, Gott zeigt ihm ganz deutlich in der Wiederholung seine Verheißung, sein Bund, das Herausführen und, wie wir es auch lesen, die Zusage des gelobten Landes. Denn er, Gott, will Glauben stärken mit dieser erneuten Zusage. Einen Glauben stärken, der bei Mose vielleicht nur noch klimmt. Und er will uns auch heute Glauben stärken, wenn wir am Ende sind. Damit diese Angefochtenen der Zweifel nicht übermannt. Und das ist bis heute so. Es bleibt bei dem Bund, der ja ein Schwur ist. Und selbst wenn euch, so wie dem Mose, der Boden unter den Füßen wankt, ihr steht auf dem gleichen festen Grund wie damals schon die Väter bei Mose. Wie Abraham, Isaak und Jakob. Und doch habt ihr mehr. Die heutigen Übersetzungen machen bei Herr keinen ganz so großen Unterschied. Deutlicher wird es in der Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es im zweiten Vers, und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der allmächtige El Shaddai. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen, den Vätern, nicht kundgegeben. Für Gott, der Allmächtige, steht das Wort El Shaddai, allmächtiger Gott, Gott aller Wohltaten. Man übersetzt es auch mit Gott, der Allgenugsame, und trotzdem hat es immer noch diese Bedeutung, dass Gott der ist, der liebt, der wie eine Mutter herzt. Das wussten die Väter. Und sie erwarteten als Fremdlinge ja tatsächlich die Erfüllung der Verheißung. Aber jetzt offenbart sich Gott mit dem Namen Jahwe. Der Herr, der Seiende, ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Er ist der Ursprung allen Lebens, der Schöpfer von allem, was ist, der sich in seiner Vollkommenheit, aber auch in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit und Liebe den Menschen selbst offenbart. Und eben noch einen ganzen Tick mehr, noch viel gewaltiger, nämlich als gnädiger Befreier. Er ist Retter und gerechter Bundespartner des erwählten Volkes Israels, Jahwe. Zugleich der Schöpfer, Bewahrer, aber auch Richter und Retter. Und wie später deutlich zu erkennen ist, in Jesus Christus natürlich dem Erlöser der ganzen Welt. Es ist der Eigenname, den Gott dem Mose beim brennenden Dornbusch nannte, damit seine Kinder ihn mit Namen anrufen konnten, um gerettet zu werden. Und hier will ich auch noch etwas einfügen, worauf mein Sohn Heinrich gestoßen ist oder wo man ihn hat drauf kommen lassen. Und das ist für mich eine richtig gewaltige Entdeckung. Muss der Fairness halber dazu sagen, sie ist noch nicht, wie man heutzutage sagt, verifiziert, also bestätigt. Aber dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen. Bei einer Auslegung und Erklärung las er nämlich etwas, was wir gerne noch einmal bestätigt bekommen würden, und das wäre dann der Hammer. Im Aramäischen nämlich, einer sehr einfachen Sprache, haben die einzelnen Buchstaben auch Wortbedeutungen. Und da soll Jahwe, also J-H-W-H, soll oder steht für das J die Bedeutung Hand, für H das ist die Bedeutung Siehe und für W die Bedeutung Nagel. Was bedeuten würde Jahwe, J-H-W-H, gefüllt mit den Buchstabenbedeutung Hand siehe, Nagel siehe? Klingelt es beim Umstellen? Siehe Hand, siehe Nagel? Der gekreuzigte Christus, Jahwe, siehe Hand, siehe Nagel? Dann wäre der Eigenname Gottes bereits von Anfang an die Rettung durch Christus für alle Zeit hinterlegt. Und da muss ich sagen, da kann ich nur staunen. Genau als der Retter wird uns hier Gott mit seinem Namen vorgestellt, mehr als nur Herr El Shaddai. Und es ist auch genau hier im 2. Mose 6 zu diesem Zeitpunkt, es ist eigentlich der gewaltige Wendepunkt in der Geschichte. Ich meine sogar in der Weltgeschichte, weil Gott offenbart sich nicht nur ganz deutlich als Retter. Mit dieser Offenbarung beginnt auch sein Handeln, sozusagen der Startschuss für die im Passa gipfelnde Errettung des Volkes Israel. Und wenn ich es persönlich noch einmal für mich einfügen darf, das anfängliche Stöhnen, was ich hatte in der Vorbereitung, weil die vielen ungeordneten Gedanken gar keine Richtung erkennen ließen, spätestens hier bin ich zum Staunen gekommen. Nämlich, wenn hier der Startschuss für die Errettung des Volkes fällt, des Volkes Israel, und sie ist sozusagen ja eine historisch real stattgefundene Vorabbildung, eine Abbildung, eine Vorschattung der Opferung des wahren Passahlammes, Jesus Christus, siehe das Lamm, das der Welt Sünde trägt, dann soll uns oder besser mir dieses Kapitel nicht einfach nur so ein billiger Wimpernschlag der Geschichte sein, sondern mich aufmerken und staunen lassen, dass Gott mit seiner Offenbarung ein klares Ziel hat, nämlich die Rettung aus aller Knechtschaft. Und dass dieser Zeitpunkt mehr ist, darauf komme ich nachher auch nochmal zurück. Zunächst aber zum Inhalt oder besser zur weiteren Bedeutung der folgenden Verse. Vielleicht hast du dir beim Lesen dieser Verse die Frage gestellt, warum so viele Einzelheiten? Warum so viele einzelne Dinge und so ausführlich beschrieben? Muss das sein? Das wissen wir doch. Ein Ausleger, Helmut Frey, schreibt dazu, Gott gibt in einer Flut von Tätigkeitsworten die leidenschaftliche Bezeugung seines rettenden Eingriffs als Erfüllung der gegebenen Zusage für Abraham. Und das macht es uns wiederholt deutlich. Und bitte unterstreicht es noch fetter und am besten, wenn ihr habt, mit Neonfrage, nämlich gibt es uns eine Antwort auf die Frage, wer handelt? Wer ist der Handelnde? Gott. Und nur Gott. Immer nur er. Ich habe mir die Mühe gemacht, einfach mal diesen Text auszudrucken und hier farbig zu hinterlegen, wo da steht, wie Gott, wo Gott sagt, dass er handelt. Und ich bin erstaunt gewesen, wie farbig das Blatt geworden ist. Was wir lesen, was er alles tut, hören, gedenken, herausführen, entreißen, erlösen, zum Volk nehmen, ihr Gottsein ins Land bringen. Und immer von Anfang bis zum Ende er. Fiel mir ein Lied ein, also die Chorsänger haben es da immer gut. Manchmal fällt ihnen auch ein ganzer Satz ein. Mir fiel das Lied ein, nichts hab ich zu bringen, alles habest du. Tatsächlich in allem. Und dafür gebührt ihm, unserem Gott, die Ehre. Da müssen wir uns einfach drunter stellen, weil er handelt. Und Mose darf es nur noch einmal wiederholen. Deshalb bekommt er die Aufforderung in Vers 6, weiß ich gar nicht, ja. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus dem Land, aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und weil Gott der Allmächtige ist, bleibt einem eigentlich nur Gehorsam. Und das Schöne ist, und worüber wir aber manchmal auch staunen müssen, weil uns das nicht so geht, Mose gehorcht. Er tut das. Denn wir lesen dann im Vers 9 später, Mose sagte solches den Kindern Israel. Er machte das. Er machte das, was ihm angesagt worden ist. Und bei allen Auslegungen oder Übersetzungen haben wir, Mose gab das den Israeliten genauso weiter, so schreibt die Basisbibel, hier haben wir, und Mose sagte dies den Kindern Israels, Punkt. Bei manchen steht ein Semikolon. Denn das Weitergeben war die gehorsame Reaktion des Mose. Und dann lesen wir die Reaktion der Hörer. Wie lesen wir es weiter? Vers 9, sie aber. Also da steht erstmal ein Aber. Sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Andere Übersetzungen schreiben vor Seufzen und Angst und vor harter Arbeit. Und der eben genannte Ausleger Helmut Frey nennt es einen schreienden Widerspruch zwischen unwandelbarer Verankerung der leidenschaftlichen Bezeugung durch Gottes Hilfe und auf der gegenüberliegenden Seite der Taubheit der Gemeinde, also des Volkes. Und der Grund? Geringer Mut und harte Bedrückung. Da haben wir wieder das Stöhnen. Und wie sieht es bei dir aus in deinem Alltag? Macht dein Alltag dich auch mürbe wie damals bei den Israeliten und taub? Luther schreibt an dieser Stelle, und das fand ich sehr treffend und erfreulich mit der Und das, was wir dann zum Schluss hören. Aber hier spürt man den Ungehorsam und Unglauben. Denn da es nicht bald fort will mit der Erlösung, so werfen sie Gott den Sack vor die Türe. Sie wollen seinem Wort nicht mehr glauben, auch keinen Trost zu lassen. Denn wenn es uns übel geht, so gedenkt Fleisch und Blut nicht daran, dass es wieder einmal gut gehen werde, sondern meint, man müsse gar verderben. Und dann zieht er einen guten Vergleich. So doch auf einem Platzregen und Ungewitter bald pflegt wieder ein Sonnenschein und helle, schön Wetter zu folgen. Also pflegt Gott nach langem Kreuz und Trübsal auch wieder zu helfen. Und hilft viel herrlicher, je schwerer das Leiden gewesen ist. Ja, es gibt Momente in unserem Leben, die klingen nicht leise. Dort haben wir maximale Lautstärke im Leiden, in Erschöpfung, in Aufgeriebenheit und Verzweiflung. Und wisst ihr, manche haben das schon durchlebt, dass es scheinbar nicht auszuhalten ist, weil es, entschuldigt bitte den Begriff, aber weil es ihn einfach nur ankotzt. Weil man fertig ist am Ende. Und das frisst an einem, das nagt an einem. So wie wir es auch am Ende dieser Verse noch einmal vor Augen gemalt bekommen mit Mose, der eigentlich zwischen drei Mühlsteinen scheinbar zerrieben wird in seiner Anfechtung der Unfähigkeit, wo er sagt, die eigene Unreinheit der Lippen und dem Unglauben des Volkes, also der Verschlossenheit der Gemeinde und letztlich der Last der Welt. Ja, vielleicht machen dich ähnliche Mühlsteine immer wieder taub für Gott, dass du stöhnst unter der Last und es unerträglich erscheint, dass du buchstabieren musst, dass du es wirklich buchstabieren musst, wie wir es doch in guten Zeiten gut und laut in dem Lied singen, halte dich an Jesus fest, ganz und voll Vertrauen, dass man das durchleben muss und vielleicht auch durchleiden. Aber lass ihn bitte nicht los. Bitte lass ihn nicht los, auch wenn das sich in guten Zeiten und von hier oben ganz leicht sagen lässt. Es ist eine Trübsal, die zeitlich begrenzt ist. Und auch wenn wir sie nicht als leicht empfinden, der gleiche Liedvers spricht nämlich dann auch von Hoffnung. Wenn du dich auf ihn verlässt, wirst du Wunder schauen. Denn wir bekommen hier im Text deutlich vor Augen gemalt, bei aller Unfähigkeit des Hörens und Redens steht immer noch dieser feste Anker des Bezeugens der Hilfe und natürlich auch des dann kommenden Handelns Gottes gegenüber. Und das ist Realität. Und auch dann, wenn wir das nicht erkennen und schon gar nicht, wenn wir das nicht fühlen können. Und nein, es klingt nicht lieblos, was dann in diesem letzten Vers, dem Vers 13 auf der letzten Seite steht. So redete der Herr mit Mose und gab ihnen Befehl. Nein, es ist nicht lieblos, worauf das klagende Befehl kommt. Das kann es gar nicht sein, lieblos. Und warum nicht? Weil der allmächtige Gott unwandelbar ist, weil sein Wort wahr ist und weil, was er spricht, auch wirklich geschieht. Für mich ist dieser Befehl nichts anderes als eine, wenn auch vielleicht drastische Hilfe, zu erfahren, wie Gott rettet und wie er durchträgt. Ja, auch dich. Es kann schon sein, dass wir immer noch stöhnen, aber im Gehorsam können wir dann zum Staunen und zum Jubel durchdringen. Vorhin hatte ich noch auf dieses göttliche Jetzt verwiesen, wie Jakob Kröger es nennt und wie das zusammenhängt, dass dieser Zeitpunkt mehr ist. Ich sagte, der Startschuss der göttlichen Rettung bereits im 2. Mosebuch. Darüber müssen wir staunen in dieser Offenbarung Gottes. Und wenn wir genau hinschauen, so haben wir hier am Anfang der Schrift, in diesem 2. Mosebuch bereits, ein Schattenbild der Errettung, so wie Gottes Plan mit uns Menschen aussieht, was er vorhat. Das wird uns hier ganz deutlich aufgezeichnet und zwar in den folgenden Details. Einmal, Ägypten ist das Bild für die Welt. Die Welt, in der die Menschen leben, in der wir sind. Die Last, die der Pharao auflädt, nun da finden auch wir unseren Lebenskampf. Und weil die Last die Folge der Sünde ist, Israel in der Knechtschaft, muss ich sagen, auch wir sind geknechtet und an die Sünde gebunden. Und bei alledem steht trotzdem über dem allem der Wille Gottes. Er will. Er will uns herausführen, er will uns erretten und erlösen. Und besonders verdeutlicht uns das Vers 6. Kannst du nochmal zurückblättern? Da haben wir stehen, darum sage den Kindern Israels, Ich bin der Herr, ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und große Gerichte. Ausgestreckter Arm. Es ist der Arm des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus. Die ausgestreckten Arme des Gekreuzigten, aber eben auch in der Bedeutung, und da dürfen wir uns auf das Wort aus Jesaja 50, Vers 3 verlassen, wo es heißt, wisset wohl, dass der Arm des Herrn nicht zu kurz ist, dass er nicht helfen könnte. Und so gewinnt auch die Formulierung in Vers 6 noch ein weiteres Gewicht. Ich will euch erlösen durch ausgestreckten Arm und große Gerichte. Große Gerichte, ja, es gab ein großes Gericht. Dort am Kreuz von Golgatha, als Jesus mit ausgestreckten Armen starb, damit du und ich Leben haben. Gott vollzieht das Gericht an seinem Sohn, auf das wir Frieden hätten. Und weiter, Vers 7 heißt es, und ich will euch annehmen zum Volk. Und dieser Vers schlägt für mich eine Brücke in Johannes 1, Vers 12, wo es heißt, allen aber, die ihn annahmen, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die es an seinen Namen glauben. Deswegen habe ich mich über dein Geburtstagslied so gefreut. Hammer. Ich will ihm folgen. Raus aus Ägypten. Zu ihm gehören, zu seinem Volk, was er erwählt hat, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, und dennoch bleiben wir Teil dieser Welt. Und wir müssen merken, wie unsere Schneebude tatsächlich noch dunkle Stellen hat. Deshalb bleiben auch Kleinmut und harte Arbeit als Druck und natürlich auch Frust und Niederlagen und oft auch manchmal ein Scherbenhaufen. Es bleibt ein Kampf. Aber dieser Kampf braucht kein Krampf zu werden, weil wir diesen starken Gott in Jesus Christus an unserer, an deiner Seite haben, der uns durchführen und herausreißen will. Und all das steht schon hier am Anfang seines Wortes, 2. Mosebuch. Und auch, was wir nicht so einfach erkennen können in der so ärmlichen Geburt des Gottessohnes. Wir wollen das dankbar wahrnehmen und uns darüber freuen. Da dürfen wir durchaus ins Staunen kommen. Ins Staunen, aber auch besonders, weil wir uns immer wieder verdeutlichen müssen, was wie so ein Filter über diesen Text der gesamten Schrift eigentlich steht. Rettung bedeutet nämlich gerettet werden. Nicht ich rette mich, gerettet werden, weil wir selbst nichts tun können, weil ein anderer eingreifen muss, Gott der Allmächtige. Er ist es, der genügend schafft und in meiner Ohnmacht zum Ziel kommt und siegt. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Christus sagt zu Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aber an dieser Stelle müsste man eigentlich wörtlich übersetzen. Da heißt es, denn meine Stärke vollendet sich in deiner Schwäche, so sagt er zum Paulus. Christus kann erst mit uns zum Ziel kommen, wenn unsere Kraft und vor allen Dingen unser Zutun am Ende ist. Aber dass er alle retten will, das steht fest. Weil dieser Jahwe unveränderbar ist. Dieser Gott, dessen Name Programm ist, Rettung ist. Ein niedergeschlagener Mose, kraftlos und demotiviert, ein scheinbar unerschütterlicher Weltherrscher im Pharao, ein verzagtes, ungläubiges Volk und eine bescheidene, aussichtslose Situation. Alles Dinge, die uns ein Stöhnen hervorrufen, in uns ein Stöhnen hervorrufen. Aber wenn wir Gottes Wort zu uns sprechen lassen, dann entfaltet oder besser offenbart sich dieser rettende Gott, der das schon scheinbar in seinem Namen wörtlich hinterlegt hat. Ziehe Hand, ziehe Nagel. Und genau das geschieht eben auch in dem, was Advent und Weihnachten ausmacht. Hier wird Gott Mensch, anders als wir. Erniedrigt sich bis zum Kind in der Krippe, weil das Ziel deine und meine Rettung ist. Wenn uns das nicht zum Staunen bringt, zum Jubel und zur Anbetung wird, nun, dann bitte diesen Herrn, dass er in dein Leben tritt, dass er auch dein Retter wird. Denn das wollte er schon von Anfang an, ja, auch für dich und mich. Und wenn du schon zu denen gehörst, die vom Stöhnen zum Staunen gekommen sind, nun dann danke diesem deinem Herrn mit mir immer wieder neu. und lass nicht nach in der Fürbitte für alle, die das noch nicht erkennen konnten. Unter dem Blickwinkel dieses Textes ist das allseits bekannte Adventslied, habt ihr übrigens schon gespielt, aber wir wollen es nachher nochmal singen, mir nochmal ganz anders, in einer ganz anderen Weise groß geworden, nämlich das Lied macht hoch die Tür. Und so wünsche ich von Herzen einem jeden von euch, dass er gerade die letzte Strophe, wo es heißt, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen, dein heiliger Geist uns führen, leit den Weg zur ewigen Seligkeit, dass das als Bekenntnis oder auch als Einladung von euch jetzt aufrichtig mitgesungen werden kann. Amen.